Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute mit dem Thema, ich suche Sicherheit im Geld oder ich habe Angst, dass ich nicht genug Geld habe. Ich möchte mal ein paar Gedanken mit dir teilen, die mich in letzter Zeit bewegt haben, über die ich nachgedacht habe. Auch ja, ein Prozess, den Gott in mir angestoßen hat. Und zwar habe ich mich gefragt, ob ich aus Geld eigentlich einen Götzen mache. Einen Götzen, den ich über Gott stelle. Und ich habe mich gefragt, ob ich mehr auf Geld vertraue, dass Geld mir Sicherheit gibt, als dass Gott mich mit allem versorgt, was ich brauche, wie er das ja mein ganzes Leben lang getan hat. Und woran merke ich das? Beziehungsweise woran kannst du das merken? Also vielleicht hast du ein ähnliches Thema. Ich denke, viele Menschen, gerade in Deutschland, ist so ein Sicherheitsdenken, was auf Geld beruht oder auf finanziellem Wohlstand oder ja, einer gewissen Sparrate oder einer bestimmten Summe auf dem Sparkonto, im ETF oder wo auch immer, ist schon weiter verbreitet als in Ländern, wo Menschen vielleicht ein bisschen chaotisches Verhältnis zum Geld haben. Aber Deutsche lieben schon so ihre Sicherheit, in welcher Form auch immer. Und Sicherheit in Form von Geld ist ja sicher eine sehr beliebte Art von scheinbarer Sicherheit. Ich möchte dir mal was zu meinem Hintergrund erzählen in Bezug auf Geld. Ich war schon als Kind ziemlich sparsam. Ich habe zum Beispiel, wenn wir zum Nachtisch, haben wir manchmal Mandarinen gegessen. Und ich habe die dann immer erst alle geschält, die Mandarinen. Ich habe dann vielleicht 2 oder 3 bekommen. Und ich habe die Stückchen einzeln hingelegt, um sie dann, wenn alles geschält und ordentlich hingelegt war, um sie dann genussvoll nacheinander zu essen. Mein Bruder hat das anders gemacht, der hat die Mandarinen gepellt und hat das sofort gegessen. Und dasselbe habe ich auch mit Erdnüssen gemacht. Manchmal haben wir im Winter so Spiele gespielt nachmittags und haben dann Nüsse gedöppt. Und ich habe auch die Erdnüsse nicht sofort gegessen, wenn sie aus der Schale kamen, sondern ich habe sie ordentlich hingelegt und dann zum Schluss alle aufeinander gegessen. Auf einmal, nicht aufeinander. Und auch als Teenager, als Studentin, ich hatte eigentlich immer Geld gespart. Das kam nur ganz selten vor, vielleicht 2, 3 Mal, dass ich wirklich so ein bisschen Geldnot hatte. Also dann habe ich auch sofort überlegt, wie ich Geld verdienen kann, bei Oma und Opa den Rasenmähen um 10 Euro oder 10 Mark zu bekommen, um aus diesem unangenehmen Zustand wieder rauszukommen. Und dann bin ich mit meinem Freund zum Studieren nach Leipzig gezogen und wir waren dann so sparsam, oder es ging vor allem von mir aus, dass wir uns so eine 6-wöchige China-Backpacking-Reise nach dem Ende meines 4. Semesters leisten konnten. Da habe ich auf meinem anderen Blog Frugales Glück, wo es um Minimalismus geht, drüber geschrieben, das verlinke ich mal, da sind auch ein paar Fotos aus China von 2006, müsste das gewesen sein. Und nach der Trennung bin ich dann in eine günstige Wohnung umgezogen. Da gab es einen Kohleofen. Die Wohnung war 60 Quadratmeter groß oder noch ein bisschen größer. Vielleicht hat 240 Euro warm gekostet in Leipzig. Also ich konnte im Studium immer was zur Seite legen. Und nach dem Studium habe ich dann angefangen, als Sprachassistentin zu arbeiten. Ich habe Deutsch unterrichtet an Hochschulen in Osteuropa. Ich war dann als Lektorin für Deutsch als Fremdsprache in Kasachstan, in der Ukraine, in Russland. Okay, in der Ukraine war ich nur Praktikantin, da hatte ich richtig wenig Geld, aber danach war ich beim DRD als Lektorin und da habe ich wirklich ziemlich viel Geld verdient. Ich glaube, so viel wie damals, wie nie wieder danach, auch nicht in Belgien und das eben in der russischen Provinz, das war schon wirklich ziemlich gut. Und dann bin ich nach Belgien gekommen. Ich habe dann kostenlos bei meiner Ex-Schwiegermutter in Spee gewohnt. Die war damals natürlich noch meine Schwiegermutter in Spee. Sie wollte kein Geld dafür haben, dass ich damit in dem Zimmer gewohnt habe. Ich habe mit dem Vater meiner Tochter, unsere Tochter gab es damals noch nicht, als ich nach Belgien kam, wir haben in dem Zimmer einfach zu zweit gewohnt, das war kein Problem. Ich habe dann nach einem halben Jahr einen Job gefunden, wurde dann schwanger, habe einen besseren Job gefunden, habe mein Erspartes aus der Russlandzeit in ETFs angelegt. Das waren schon mehrere 10.000 Euro. Habe mich dann vom Vater meiner Tochter getrennt. Ich hatte dann auch Glück mit Wohnungen, die günstig waren. Und mit dem alleinerziehenden Status bekommt man hier auch nochmal einige Vergünstigungen in Belgien. Also das war alles sehr gut und ich hatte nie Geldprobleme. Mein Leben hat sich dann geändert, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Wir haben geheiratet Anfang 2025. Ich habe mich taufen lassen. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Wir haben unsere Konten zusammengelegt. Die Reihenfolge ist jetzt keine wertende. Und mein Mann ist ganz anders als ich bin. Er ist nicht verschwenderisch, überhaupt nicht, aber er sucht eben keine Sicherheit im Geld. Und er war immer so, seitdem er in Belgien ist, dass er, wenn er Geld hat, dann gibt er das aus. Er gibt es aber nicht für sich aus, für irgendeinen Luxuskram oder irgendwas Elektronisches oder so, sondern er gibt das Geld für andere aus. Er hat zum Beispiel letzten Winter so einen Stromaggregator für einen Freund mit Baby in der Ukraine gekauft, weil da der Strom ständig ausgefallen ist und die in der Kälte gesessen haben. Oder er bezahlt die Krankenhauskosten für Familienmitglieder in der Ukraine, die krank werden. Ja, da gibt es keine funktionierende Krankenversicherung. Und die Menschen, wenn sie keine Verwandtschaft im Ausland hätten, die für die da mal 30, 40, 50, 100 Euro zu bezahlen keine große Sache ist, die würden einfach sterben, wenn die da, weil sie sich die Versorgung einfach nicht leisten könnten. Und ich wusste eigentlich, dass es eine richtige Entscheidung ist, unsere Konten zusammenzulegen. Aber ich hatte natürlich trotzdem ein bisschen Bedenken, weil zu der Zeit ging es auch mit dem Vater meines Mannes nicht so gut. Und es schwebte so eine Diagnose im Raum. Und ich dachte dann, ja, es ist irgendwie ein Fass ohne Boden, weil potenziell könnte da jemand wirklich eine teure Behandlung brauchen oder sogar mehrere Menschen. Und dann sind natürlich die mehreren 10.000 aus dem ETF schneller, als meine Tochter aber Mama sagen kann. Da dachte ich schon, ja, das ist jetzt irgendwie schon kritisch, also ja, schwierig. Und dann habe ich mit meinem Mann darüber geredet und er hat gesagt, dass ich auf Gott vertrauen soll, nicht auf das Geld. Und dass er schon oft nur noch 5 Euro übrig gehabt hatte für den Monat und dass Gott ihn immer versorgt hat. Und er wollte damit gar nicht sagen, also für ihn steht außer Frage, dass unsere primären Bedürfnisse als Familie, also das Zahlen unserer Miete, der Ausgaben für Lebensmittel und so weiter, dass das für ihn das primäre Ziel ist, das zu decken. Also wir würden nicht auf der Straße landen, weil er das Geld zuerst in die Ukraine schickt, das nicht. Aber wenn Geld da ist und da jemand Hilfe braucht, dann müssen wir der Person helfen. Und das hat mir zu denken gegeben, was er gesagt hat, dass ich Gott vertrauen soll und dass ich Sicherheit nicht im Geld suchen soll. Und ich habe dann verstanden, dass ich mich zu sehr aufs Geld verlassen habe, dass ich Sicherheit in diesen Zehntausenden im ETF und dem netten Polster auf dem Tagesgeldkonto gesucht habe. Und diese Kontenzusammenlegung ist jetzt schon ein paar Monate her. Ich glaube, wir haben das Anfang des Sommers gemacht. Und ich dachte eigentlich, ja, das hat sich verflüchtigt, ich bin zufrieden damit, ich akzeptiere das. Wir schicken mehrere hundert Euro im Monat in die Ukraine und das ist völlig okay. Aber dann ist Folgendes passiert. Ich habe meine letzten Coachings vor der Babypause bei Frugales Glück und Schlanke Gedanken gegeben. Und ich habe dann auch gemerkt, wie die Leute sich im Kreis drehen, wie pragmatische Tipps oder Fragen oder was auch immer bei Menschen nicht helfen, die eigentlich was anderes suchen, nämlich Sinn und Frieden und echte Freiheit und Sicherheit und Trost und dass diese Leere, die sie in ihrem Herzen haben, endlich mal gefüllt wird. Und ich habe in diesem Podcast ja schon öfters erzählt, dass ich mich eigentlich seit Dezember 2024 im Kreis drehe und immer vor der Frage stand, soll ich jetzt nur noch mehr Himmel machen? Soll ich mit frugales Glück und schlanke Gedanken aufhören? Ich bin so ein Mensch, ich kann nur Sachen machen, hinter denen ich wirklich hundertprozentig stehe. Deswegen habe ich auch bisher alle meine angestellten Jobs gekündigt, weil ich da nie hundertprozentig dahinter stehen konnte. Und nach den letzten Coachings war ich geistlich davon überzeugt, dass ich Arbeiter für Gott sein muss und helfen muss, die Ernte einzubringen. Ich habe dann, das kennst du vielleicht, dass du dann in der Bibel liest und genau etwas findest, was perfekt zu deiner Situation passt und vorher hast du darüber hinweggelesen oder du kennst die Stelle, hast vielleicht lange nicht mehr gelesen oder hast sie noch nie gelesen oder wie auch immer. Und ich habe dann Folgendes gelesen, ich lese das mal vor aus Matthäus 9, 35 bis 38. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Also ich habe das verstanden, dass ich Arbeiter für Gott sein muss und eben bei der Ernte helfen muss. Und dass ich nicht meine Zeit und auch nicht die Zeit meiner Kundin im Grunde genommen damit verschwenden darf, dass ich falsche, unvollständige oder irreführende Lösungen anpreise und auch verkaufe, also dafür auch noch Geld nehme. Also mit unvollständige, falsche oder irreführende Lösungen meine ich sowas, was ich auf meinen Seiten dann schreibe. Finde Friede mit dem Essen, finde innere Ruhe und Klarheit durch weniger Zeug, finde finanzielle Sicherheit und Kontrolle. Und dieses Mal war das anders als vorher, als all die Male seit Dezember 2024. Dieses Mal war ich wirklich überzeugt davon. Ich habe das geistlich wirklich verstanden mit meinem ganzen Wesen, nicht nur rein rational oder auf emotionaler Ebene, sondern wirklich ganz so ganzheitlich habe ich das verstanden. Hinzu kommt natürlich, dass das Baby, das in meinem Bauch jetzt hin und her tritt und eigentlich in 2 Tagen zur Zeit dieser Aufnahme kommen soll, das Baby wird mich eh davon abhalten, 3 Podcasts und Blogs und Kurse und Coachings zu machen. Das ist ja nicht realistisch wirklich denkbar, dass ich das in kurzer Zeit wieder aufnehmen kann. Das unterscheidet mich vielleicht auch von vielen Müttern in Belgien. Hier ist es ganz gang und gäbe, dass Mütter in Belgien oder in Flandern, ich weiß nicht, wie das in der Wallonie ist, aber in Flandern arbeiten die fast alle Vollzeit oder zumindest 4/5. Und die Kinder werden standardmäßig mit 3 Monaten tatsächlich in die Krippe gegeben. Da mache ich auch noch mal ein paar extra Folgen dazu, also generell auch zur Mutterrolle, zum Thema Familie und so weiter. Das ist mir ein ganz wichtiges Thema. Aber da ist noch was anderes und darüber möchte ich in dieser Folge eben sprechen, nämlich über das Suchen von Sicherheit im Geld. Und ich möchte da mal eine ehrliche Selbsteinschätzung abgeben, wie das bei mir ist. Und das hilft dir vielleicht auch dich realistisch und ehrlich selbst einzuschätzen in Bezug auf, wie gehst du mit Geld um, was ist für dich Sicherheit, worin suchst und findest du die und so weiter. Also ich ertappe mich, habe mich dann wirklich bei Gedanken ertappt, bei Überlegungen, wie ich mit mehr Himmel Geld machen kann zum Beispiel, weil das ist natürlich schwierig. Ich kann hier keine Coachings anbieten, ich kann keine Kurse anbieten, weil ich keine speziellen Nischen bedienen will. Also sowas wie Abnehmen für Gläubige oder Minimalismus für Gläubige oder nicht mehr überessen mit Gläubigen. Also Abnehmen ist eigentlich gar nicht mein Thema, sondern eher dieses Überessen, Fressanfälle. Darum geht es bei schlanke Gedanken, dass man sich betäubt mit Essen, dass man darin irgendwas sucht. Also dieses typische emotionale Essen. Aber diese speziellen Nischen möchte ich eigentlich nicht bedienen, um nicht in die John Mark Comer-Falle zu tappen, wie ich das immer nenne. Also, dass ich dann versuche, ein christliches Leben irgendwie zu illustrieren durch irgendwelche Eigenschaften, durch irgendwas, das man tut. Also wie John Mark Comer das mit seinem Practicing the Way macht, wo man dann irgendwie super meditativ ist und fastet und großzügig ist und so weiter. Und das ist etwas, das Gott mit dir tut. Das ist nicht etwas, das du bei christlichen Influencern oder so lernst oder was du dir auch nur selber irgendwie überlegst, sondern das ist etwas, wo du dich von Gott führen lassen sollst. Dann Reichweite aufbauen, indem ich in anderen Podcasts auftrete. Das geht natürlich bei säkularen Podcasts super, aber wie soll ich das mit einem christlichen Podcast machen? Ich kann mich ja da schlecht weltlichen, wie soll ich in weltlichen Podcasts auftreten, wo ich doch eigentlich alles kritisiere, was sie anpreisen? Also wenn ich da in einem Podcast auftrete, der sich vielleicht mit Glück oder Persönlichkeitsentwicklung oder Selbstfindung oder starke Frau sein und so weiter beschäftigt oder selbst Perfektionismus aus säkularer Sicht, dann kann ich ja eigentlich nur alles kritisieren, was die machen und dem widersprechen, weil ja Wahrheit ist eben nicht tolerant, sondern es gibt nur eine Wahrheit. Also das Einzige, womit ich dann Geld verdienen könnte mit mehr Himmel, ist eben die Einnahmen durch VG Wort. Wenn Menschen auf die Artikel klicken, wenn sie die finden und dann genug Menschen die lesen, dann schüttet die VG Wort einen gewissen Beitrag aus. Das ist so wie die GEMA für Musik, ist das eben für Texte im Internet und Spenden. Dann habe ich darüber nachgedacht, ob ich nicht frugales Glück weitermachen soll, vielleicht nur frugales Glück, vielleicht auch mit schlanken Gedanken oder auch nicht, mit minimalem Aufwand, um meine sicheren Einnahmen zu behalten. Oder ob ich vielleicht auch meinen Status als Selbstständige im Hauptberuf, das ist so ein spezieller Status in Belgien, den man als Selbstständige kann man entweder im Haupt- oder im Nebenberuf selbstständig sein und dementsprechend spart man dann Sozialabgaben, also als Selbstständige im Hauptberuf bezahlt man Minimum fast 300 Euro im Monat, das ist natürlich relativ viel. Oder ob mehr Kinder zu haben unsere monatlichen Kosten decken würden. Für zwei Kinder kriegt man ungefähr so und so viel Kindergeld und so weiter. Und dann könnte ich einen Teil meines wegfallenden Einkommens kompensieren und so weiter. Und als mir dann der letzte Punkt auffiel, da dachte ich, jetzt ist aber Schluss. Marion, was machst du denn hier eigentlich? Worüber denkst du denn nach? Und dann fiel mir auf, dass ich mich total an weltliche Sicherheiten klammere, obwohl ich genug Geld gespart habe. Ich habe ja noch diesen ETF, ich habe den nicht in die Ukraine geschickt. Und mein Mann hatte einen normalen Vollzeitjob, in dem er jetzt nicht fantastisch verdient, aber es ist okay, wir haben alles, wir haben keine Geldsorgen, Gott sei Dank. Und ich möchte nicht, dass du mich hier falsch verstehst, es ist gut, Selbstkontrolle und Beherrschung zu haben, auch und gerade in Bezug auf Geld und Ausgaben und sorgsam damit zu sein, mit Geld und mit Finanziellem. Aber wenn wir Sicherheit und Kontrolle im finanziellen Bereich an die erste Stelle setzen, anstatt Gott an die erste Stelle zu setzen, dann machen wir aus finanzieller Sicherheit und Kontrolle einen Götzen. Und hier möchte ich nochmal zitieren aus Matthäus 6, 25 bis 26 mit den Spatzen oder Lilien, das kennst du sicher. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und dann 28 bis 33. Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und sie spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn nach all dem streben die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das braucht. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Und hierzu passt auch das Gleichnis vom reichen Kornbauern aus Lukas 12, 16 bis 21. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er bei sich, was soll ich tun? Ich habe keinen Platz, wo ich meine Ernte unterbringen könnte. Schließlich sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann werde ich zu meiner Seele sagen, Seele, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich. Da sprach Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das gehören, das du angehäuft hast? So geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich ist. Dann noch ein Zitat, was gut passt. Lukas 9, 61 bis 62. Wieder ein anderer sagt, ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich Abschied nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus erwiderte ihm, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Und passend ist natürlich auch das Gleichnis vom Schatz im Acker. Da habe ich eine Folge zu gemacht. Folge 26, das Gleichnis vom Schatz im Acker, bist du bereit, alles loszulassen, heißt, die hört ihr dir gerne an, wenn du die noch nicht kennst oder schon lange nicht mehr gehört hast. Ja, das der Punkt ist eben das Vertrauen in Gottes Versorgung, anstatt dass man versucht, Sicherheit, scheinbare Sicherheit durch Geld aufzubauen. Und was ich eigentlich weiß, ist, dass Gott einen Weg findet, wenn ich der Berufung folge, die Gott für mich vorgesehen hat, und ich dafür alles andere an die zweite Stelle setze oder aufgebe, also in dem Fall zum Beispiel falsche, unvollständige Wege, wie frugales Glück und schlanke Gedanken es nun mal sind, dann, ja, dann findet Gott einen Weg, das weiß ich. Das steht in der Bibel. Ich habe dann mit meinem Mann darüber geredet, ich habe schon oft mit ihm darüber gesprochen, und er hat mir dann erzählt, wie Billy Graham kurz vor seinem Durchbruch tatsächlich aufgeben wollte, aber dann hat er durch den Medienmogul, den es damals gab, William Randolph Hearst, hat er unerwartete Unterstützung bekommen, und Hearst hat dann seine Zeitung aufgerufen, positiv über Graham zu berichten. Und das machte ihn dann tatsächlich über Nacht landesweit bekannt, und er wurde zu einem der einflussreichsten Prediger des 20. Jahrhunderts. Also krasse Geschichte, ich kannte die gar nicht. Und geistlich steckt da tatsächlich viel drin. In dieser ganzen Geschichte, die ich dir jetzt erzählt habe. Also das Erste ist, dass man auf Gottes Wort und auf seine Versprechen vertrauen soll, statt auf seine eigenen Gefühle und Stimmung. Also die sind ja wechselhaft und unbeständig und willkürlich. Ich glaube, das ist so eine ganz zentrale Haltung im Glauben, dass ich nicht auf meine schwankenden Gefühle vertraue, sondern auf Gottes Wort und Gottes Versprechen. Dann der zweite Punkt ist, dass Geld an sich nichts Schlechtes ist. Das ist oft, wird oft falsch verstanden, aber Geld ist nichts Schlechtes. Also sowas, wenn man das hört, wenn du das hörst, reiche Menschen können keine guten Christen sein oder so, das ist Quatsch. Geld ist neutral, aber wenn ich Geld über Gott stelle, dann pervertiere ich es zu einem Zweck, obwohl es nur Mittel sein soll, wie wir das in dem Gleichnis vom, oder ist es ein Gleichnis? Nein, die Geschichte vom jungen, reichen Herrscher lesen. Dann, Gott hat mich in der Vergangenheit mit Geld versorgt, dann ist es doch das Mindeste, ihm das wiederzugeben, was er mir gegeben hat, also das auch mal so zu sehen. Also diese 10.000 im ETF nicht dafür zu nutzen, dass ich mich in falscher Sicherheit wiege, sondern dass ich das nehme und alles auf mehr Himmel setze und dankbar für das große Polster zu sein, das ich in der Vergangenheit mit Gottes Hilfe aufbauen konnte. Also hier ist dieses, was ich damit meine, ist dieses Lieben, Gott mit meinen Taten lieben. Also nicht nur theoretisch und wenn ich die Bibel lese und wenn ich mir irgendwelche warmen Gedanken mache und laut singt im Gottesdienst, sondern auch gerade mit meinen Taten, mit meinen Handlungen, mit Entscheidungen, die ich treffe, die mehr verlangen als Theorie und schöne Worte, nämlich ein Risiko verlangen, dass ich ein Risiko eingehe. Und dann schließlich auch der Aspekt, dass Gott mir Talente gegeben hat. Und diese Talente, die muss ich für ihn und für sein Reich einsetzen, anstatt sie in der Erde zu vergraben. Also ich soll nicht geistig und geizig und ängstlich sein, sondern ich soll wie Abraham dem Herrn vertrauen und dahin gehen, wohin er mich sendet, auch wenn es erstmal wie eine Wüste aussieht. Also Gott hat mir frugales Glück gegeben und schlanke Gedanken, um bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln, um mich auf meine Berufung vorzubereiten. Da bin ich ganz sicher, ich habe zwischendurch so viele Sachen versucht, die ich stattdessen machen wollte. Ich hatte so viele Jobs und Jobideen und verschiedene Kurse gemacht und alles Mögliche. Aber letzten Endes bin ich bei frugales Glück und schlanke Gedanken geblieben, als Vorbereitung für mehr Himmel, da bin ich ganz sicher. Und wenn ich jetzt darauf sitzen bleibe und mich daran klammere und nicht alles auf mehr Himmel setze wegen einem bestimmten Umsatz, den ich mache und der ist wirklich nicht so wahnsinnig groß, dann wäre das, glaube ich, eine Sünde. Also ja, dazu passt natürlich das Gleichnis von den Talenten, wo der eine sein eigen einziges Talent in der Erde vergräbt aus Matthäus 25, 14 bis 30. Lies dir das gerne nochmal durch. Und noch ein weiterer Punkt, ich war schon, als ich in der Oberstufe mit Philosophie angefangen habe, erst war das ein freiwilliger Kurs, von Nietzsches Aussage war ich da fasziniert, dieses ohne Gott gibt es nur dieses Ich falle. Und jetzt verstehe ich aber, dass das Vertrauen auf Gott das eigentliche Fallen ist. Also das Fallen ist nicht das ohne Gott sein, sondern das mit Gott sein ist das Fallen, weil ich muss den ersten und vielleicht auch den dritten vierten, fünften Schritt gehen und darauf vertrauen, dass Gott mich fängt. Weil sehen ist eben nicht glauben. Johannes 20, 29, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Also Thomas wollte ja Jesus sehen und anfassen, bevor er glauben konnte und wollte, dass es wirklich Jesus ist. Aber dann ist es kein Glauben mehr. Sondern, ja, das ist etwas, das ich tun muss. Ich muss diese Schritte gehen. Dann fängt mich Gott. Und es ist nicht so, dass alle Gläubigen immer hundertprozentig überzeugt sind, dass Gott sie trägt. Weil ohne Zweifel wäre das gar kein Glaube. Und ja, die berühmte Definition vom Glauben in Hebräer 11,1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also das ist das, was Atheisten, sogenannte, oft nicht verstehen, dass ich ohne Gott das gerade nicht mache. Also ich nehme nicht diesen risikoreichen Schritt ins Leere, sondern ich versuche mich eigentlich an mir selbst festzuhalten. Das ist ja das, was ich versuche. Ich gehe gar nicht ins Fallen, ich gehe gar nicht ins Risiko, sondern ich halte mich an mir selbst fest. Und dass das nicht funktioniert, das merke ich dabei ja gar nicht. Schließlich glaube ich ja den Lügen, die um mich herum verbreitet werden und denen glauben ja alle. Und ich kenne ja auch niemanden, der mir sagt, warum es mir eigentlich schlecht geht, obwohl ich doch eigentlich alles richtig mache. Und das ist genau der Kern meiner Berufung. Ich will das so vielen Menschen wie möglich zeigen, an sie herantragen und sie befreien aus dieser leidvollen Selbstbezogenheit, die nirgendwo hinführt. Weil, ja, wenn du versuchst, dich selber zu retten, dann hängst du immer nur an dir selbst dran und du kannst dich nicht retten. Du bleibst immer auf der gleichen horizontalen Ebene und du kannst diese Leere nie füllen. Du wirst sie immer mit Götzen, mit irgendwas anderem füllen, das dir nie den Frieden und die Ruhe gibt, nach der du dich so sehr sehnst und auch die Ordnung in deinem Leben. So, jetzt habe ich viel geredet. Zum Schluss noch einmal die Frage, ist es denn unchristlich, zu sparen und Geld anzulegen? Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Du sollst arbeiten und du sollst Geld verdienen und du sollst auch achtsam, ja, dieses Wort darf man benutzen, meiner Meinung nach, als Christ, du darfst achtsam mit Geld und finanziellen Mitteln umgehen. Du musst dich aber auch anstrengen, eigene Entscheidungen treffen und wissen, was du willst. Weil für Gott bist du keine willenlose Marionette, sondern du bist sein Kind, das er liebt und von dem er will, dass es eben auch selber was macht. Du willst ja auch nicht, wenn du ein Kind hast, dass es für Ewigkeiten ein Säugling bleibt, der in deiner Brust oder an der Flasche hängt. Und Sünde entsteht nicht da, wo man was Böses will und plant und macht, sondern Sünde entsteht dort, wo aus etwas Gutem etwas Absolutes gemacht wird, nämlich ein Götze. Also Geld sparen, Geld anlegen ist nichts Böses, aber wenn du daraus was Absolutes machst und daraus deine Sicherheit ziehst, ja, dann ist es ein Götze, dann ist es Sünde. Und jetzt noch ein ganz kleiner Exkurs, nämlich zum Thema Geld als Götze im Frugalismus. Im Rahmen von Frugales Glück, mein Minimalismus-Blog und Podcast, ja, der heißt Frugales Glück, es geht also auch um Frugalismus und kurz gesagt ist Frugalismus eigentlich, dass man sparsam lebt und dass man viel Geld spart, also eine hohe Sparquote hat und für viele Menschen bedeutet das auch, dass man so viel spart, dass man nicht mehr arbeiten muss oder dass man für seine Rente vorgesorgt hat oder für eine eventuelle Scheidung vorgesorgt hat. Oder dass viele Menschen ihren Job hassen und so schnell wie möglich aussteigen wollen. Und so eine berühmte Sache ist dann, dass zum Beispiel Menschen am Toilettenpapier sparen, weil wenn ich die 4 Euro, die ich im Monat für Toilettenpapier ausgebe, in einen thesaurierenden ETF anlegen würde, dann hätte ich in 10, 20 Jahren und so und so viel Euro, das kann man dann alles ausrechnen, das sind dann schon ziemlich hohe Beträge und so weiter, also man dreht da jeden Euro dreimal um und überlegt, wenn ich den anlegen würde, wie viel hätte ich dann, Zinseszinseffekt und so weiter. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass viele, zum Beispiel gibt es da verschiedene so forenartige Dinge, auf Reddit gibt es den Finanzen-Subreddit, der ist ziemlich bekannt und groß, oder das Frugalisten-Forum. Da berichten viele Menschen von einer Zwanghaftigkeit, die sich dann bei dieser Art von Sparen oder Sparsamkeit einstellt. Und das kenne ich auch von mir, weil man ja immer etwas optimieren kann. Man kann immer etwas nicht kaufen oder bestimmte wiederkehrende Ausgaben reduzieren, zum Beispiel ja, wenn du jetzt, angenommen, du trinkst regelmäßig Kaffee, auch nur zu Hause, du gehst vielleicht gar nicht in Cafés, aber stell dir vor, du würdest auf den Kaffee zu Hause verzichten, dann würdest du natürlich die ganzen Kaffeepäckchen, die du kaufst, kommt drauf an, was für einen Kaffee du kaufst, ob das jetzt eher günstiger oder teurer Kaffee ist, würdest du dir sparen. Und dann kann man sich natürlich überlegen, wenn ich das jetzt auch anlege, diesen ETF, wie viel Geld hätte ich da nach einem Jahr, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren? Und dann kann man sich dadurch freier und irgendwie sicherer fühlen. Das ist wie mit Minimalismus, wenn man sich sagt, hey, ich habe nur 10 Unterhosen und ich fühle mich dadurch sicher und frei. Das ist jetzt gar kein Scherz, das klingt wie ein Scherz, aber ich meine das gar nicht so. Aber ja, dass es eine trügerische Sicherheit und Freiheit ist, die nicht trägt, das merkt man, wenn man überzeugter Frugalist, überzeugter Minimalist ist, merkt man nicht. Sondern man fühlt wirklich so eine gewisse Überlegenheit und Freiheit in diesem minimalen Besitz, in diesem, ich brauche ganz wenig und den Rest kann ich in Geld anlegen und das Geld gibt mir Freiheit, alles zu machen, was ich will. Das ist eigentlich so der Rahmen, die Idee. Und ich würde sagen, dass diese Zwanghaftigkeit, von der Menschen dann auch berichten beim Sparen, eigentlich ein gutes Anzeichen dafür ist, dass du was zum Götzen gemacht hast. Oder auch ein Druck, ein Ungleichgewicht von Gefühlen, zum Beispiel, dass du übertriebene Sorgen dir machst oder Angst hast oder Panik um deine Kinder, dass ihnen was passiert. Das kann auch darauf hindeuten, dass deine Kinder zum Götzen geworden sind. Oder eben, wie ich das bei schlanke Gedanken ja auch behandle oder behandelt habe, dass du einen totalen Fokus auf das Essen hast oder eben auch nicht essen, dass du dir Druck machst in Bezug auf deine Figur, dein Gewicht oder dass du deine Kontrolle über dich hast und dein Verhalten. Das kann auch zeigen, dass eigentlich dein Verhalten, deine Gelüste zum Götzen geworden sind. Und gerade beim Frugalismus würde ich sagen, dass ein grundsätzliches Problem, besonders in der klassischen Form, die auf Rente mit 40 und finanzielle Unabhängigkeit abzielt, ist, dass man sich selbst was ausdenkt, was einem irgendwie passt, was einem gut gefällt, aber gar nicht Gott nach seinem Willen und seinem Plan für dich, für sich selber fragt. Weil vielleicht will Gott nicht, dass du mit 40 als Single in Rente gehst und den Winter in Südafrika oder in Thailand verbringst, sondern vielleicht will Gott, dass du eine Familie gründest und deine Frau und deine Kinder versorgst und dem Herrn mit deiner Arbeit dienst, egal welche Arbeit das im Einzelnen sein mag. Und dann geht es nicht um Rente mit 40 oder darum, dass du 500.000 Euro mit, ja, weiß ich nicht, mit 45 hast und dann dein Leben so gestaltest, wie es dir passt, sondern vielleicht sollst du gerade arbeiten. Und hier zitiere ich nochmal aus Kolosser 3, 23 bis 24. Tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für Menschen. Ihr wisst, dass ihr vom Herrn das Erbe als Lohn empfangen werdet. Dient Christus dem Herrn. Deshalb, ja, verdiene dein Geld, geh sorgsam mit deinem Geld um, das ist in Ordnung. Aber verlass dich nicht darauf, dass das Geld für dich sorgt, dass das Geld dir Sicherheit bietet. Sondern sei Gott dankbar für seine Versorgung, häng dich nicht ans Geld, sondern häng dich an Gott, häng dich an ihn. Und wenn du spürst oder weißt oder hörst, dass du was abgeben, dass du was aufgeben oder ändern musst, was dir scheinbar oder auf den ersten Blick oder tatsächlich, das weißt du ja in dem Moment noch gar nicht, finanzielle Einbußen bringt oder beschert, dann bete, dann frage Gott und zögere nicht weiter, wenn du weißt, dass das sein Wille für dich ist. Und so mache ich das auch. Ja, das war eine andere Folge, wo ich ein bisschen von meinen Gedankengängen erzählt habe rund um das Thema aus Geld einen Götzen machen, Sicherheit im Geld suchen, versuchen Kontrolle auszuüben über etwas, das nicht in meiner Macht liegt, sondern ja auf Gottes Versorgung zu vertrauen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Leite sie gerne an andere Menschen weiter. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Spende. Du findest die Informationen zu spenden immer in den Shownotes oder auf www.mehr-himmel.de. Dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören, für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.